Was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Der kleine Westminster Katechismus, das ist eine Art Lehrbuch für den christlichen Glauben, gibt darauf folgende Antwort. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott Respekt erweisen, ihn wertschätzen und jederzeit seine Freude an ihm zu haben. Ich finde diese Antwort unglaublich stark, weil sie mir nämlich sagt, es geht in meiner Beziehung zu Gott nicht nur irgendwie darum, was ich für Pflichten habe, was muss ich alles tun, sondern mein Leben mit Gott darf mir auch Freude bereiten. Es ist ein Leben, das mich auch glücklich machen kann, und zwar, weil ich mit Gott lebe. Und in einer liebevollen Beziehung ist es ja aber auch oft so, dass das, was dem anderen Freude bereitet, auch mir Freude bereitet. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr irgendwie Freunde habt oder in einer Beziehung lebt. Wenn ihr wisst, was dem anderen gefällt. Das mache ich zum Beispiel manchmal auch bei meiner Frau. Ich weiß, was ihr gefällt. Und meistens tue ich dann auch diese Sachen, die ihr gefallen. Und dann habe ich meistens auch ganz viel Freude daran, weil ein Lächeln auf ihren Lippen ist einfach schon super für meinen Tag. Da habe ich dann auch, also da freue ich mich einfach. Wenn sie lächelt, das ist schon so ein Ziel, was ich da manchmal habe. Und also es geht bei dieser Freude, ist das auch so was Wechselseitiges. Und deswegen möchte ich heute mit euch der Frage nachgehen, was gefällt denn Gott eigentlich? Worüber freut Gott sich? Weil wenn wir als Christen Gott lieben wollen, ist es ja gar nicht schlecht, wenn wir ihn dann mal fragen, ja, aber was gefällt dir denn? Was freut dich denn? Weil dann hilft uns das vielleicht auch, darüber nachzudenken, was wir so machen. Aber vielleicht sitzt du hier und du kannst jetzt noch nicht wirklich von dir behaupten, dass du Gott lieben möchtest. Dann lade ich dich ein, diese Gedanken, die ich teilen möchte, als eine Art Date zu sehen. Du hast heute die Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht funkt es ja auch. Lass dich darauf ein, was heute in diesem Bibeltext steht, was Gott über sich selber sagt und ja, wie wir ihn da auch kennenlernen dürfen. Und ich weiß, ein geschlachteter Stier oder eine Taube, der meinen Kopf abreißt, das ist jetzt nicht so das typische Gastgeschenk, was wir so als Christen bringen, das weiß ich. Aber das ist halt auch eine andere Kultur. Die haben auch Gottesdienst anders gefeiert als wir. Die saßen damals nicht in einem Raum, wo sie gebetet und gesungen haben, sondern Gottesdienst war halt, dass man etwas von seinem Besitz im Feuer verbrannt hat. Lass dich davon also nicht so sehr abschrecken, sondern ja, mir ist an diesem Text halt sehr aufgefallen, dass es dort relativ oft auch steht, dass dort etwas ist, was dem Herrn gefällt. In dieser Bibelübersetzung kam das nicht ganz so raus, weil da stand dann immer, das ist ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. Aber eigentlich ist es ein Opfer, was wundervoll riecht. Wie so ein Barbecue. So, das riecht wundervoll und Gott hat Freude daran. Darum geht es. Und deswegen, habe ich mir diese Frage überlegt. Worüber freut sich Gott? Und lass uns diesen Text also wirklich mal so auf dem Beziehungsohr hören. Nicht so sehr auf dem Appell, was muss ich jetzt machen? Natürlich machen wir uns auch darüber Gedanken, was das auch für uns heißen kann. Aber der Fokus soll darauf sein, wir lernen Gott kennen. Worüber freut sich Gott? Ich habe uns dazu drei Impulse mitgebracht. Wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm unser Bestes geben und wenn wir ihm unser ganzes Leben geben. Wenn wir mit ihm reden, ihm unser Bestes geben und ihm unser ganzes Leben geben. Schauen wir uns also den Text einmal genauer an. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So. Jonas, kannst du mal den Text einschmeißen? Der Herr rief Mose zum heiligen Zelt und sprach dort mit ihm. Er befahl ihm, den Israeliten diese Botschaft auszurichten. Wenn jemand von euch mir, dem Herrn, ein Opfer darbringen will, dann soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege aussuchen. Hier im Buch Levitikus geht es unter anderem darum, dass Gott so Anweisungen gibt, wie die verschiedenen Opfer, die die Israeliten darbringen sollten, wie die so vonstatten gehen sollen. Es gibt verschiedene Opfer und im Buch geht es dann auch weiter um andere Rituale, um große Feste und den Lebenswandel. Aber mir fällt hier an diesem Text auf, dass, was da als allererstes steht, die Israeliten haben noch gar nicht angefangen, Opfer darzubringen. Sie kommen gerade aus der Wüste oder wandern gerade durch die Wüste. Sie sind von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden und ja, haben auch ziemlich viel Mist gebaut in der Wüste, dass eigentlich Gott sagen dürfte, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich lasse euch hier in der Wüste verrotten. Aber Gott macht schon vorher das Versprechen, nein, ich bin treuer, als ihr es seid und deswegen bleiben wir zusammen. Und ich bleibe euer Gott und ich bleibe für euch da. Und jetzt kommt dieser Text. Wir haben gerade das Heiligtum aufgebaut, so ein Zeltding. Und Gott hat sich niedergelassen. Er ist in so einer hellen Wolke in dieses Zelt rein und ist da. Das ist mir aufgefallen. Bevor sie irgendwelche Opfer dargebracht haben, ist Gott schon da. Für die Israeliten, dass sie anfangen können. Ja, also er steht da schon mit offenen Armen und wartet darauf, dass sie zu ihnen kommen. Das ist die Ausgangssituation für den Gottesdienst der Israeliten. Gott ist da. Und wie gesagt, sie feiern das anders als wir. Sie bringen halt Opfer dar. Später auch im Tempel in Jerusalem. Und aber genauso wie wir auch im Gottesdienst Gott begegnen, so durften auch konnten auch die Israeliten zum Heiligtum gehen und Gott dort begegnen. Und das ist mir so wichtig, dass wir das von vornherein so auch richtig verstehen. Die Israeliten mussten nicht erst etwas darbringen, sich besonders irgendwie anstrengen und Gott irgendwie beeindrucken, damit er sich bequemte, ihnen zuzuhören. Gott gab sogar Anweisungen, dass auf dem Altar, ist wunderschön dekoriert worden heute von der Johanna, danke dafür. Da war ein Feuer auf dem Altar und das durfte nicht ausgehen. Tag und Nacht musste das brennen. Das heißt, Tag und Nacht stieg eine Rauchsäule in den Himmel. Und so konnte man meilenweit sehen als Israelit, die Leitung steht. Da ist eine direkte Verbindung da zwischen uns hier unten und Gott da oben. Gott ist da. Das hat dieses Feuer gezeigt. Du konntest jederzeit dorthin gehen und du konntest dir als Israelit sicher sein, wenn ich jetzt etwas darbringe, dann kommt das da oben bei Gott an. Okay, wir haben keinen Brandopferaltar. Wir haben noch nicht mal hier in dieser MCS einen richtigen Altar wie manche Kirchen. Wir haben auch kein Feuer, das hier Tag und Nacht brennt, sonst kriegen wir hier Probleme in der MCS. Was machen wir? Naja, wir haben ein Kreuz, ein sichtbares Zeichen, das uns zeigt, Gott war hier mal auf der Erde. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil wir ihm wichtig sind. Wir als Menschen haben auch richtig viel Mist gebaut und gegen Gott rebelliert, gegen das, was er eigentlich möchte. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Gott hat sich mit uns Menschen versöhnt. Die Leitung steht wieder. Und es kommt aber noch dicker. Denn wenn du an Jesus als deinen Retter und Gott glaubst, dann hat Gott selber versprochen, dass er in dir und mir wohnen will. Der Heilige Geist lebt in uns. Und der macht da ganz viel. Er verändert unseren Charakter. Er schafft etwas Neues und ja, wir empfangen Vergebung und ganz viele andere tolle Sachen. Aber der Heilige Geist schafft auch eine Verbindung, einen direkten Draht zu Gott. Du kannst dir sicher sein, wenn du betest, Gott ist sofort online. Das geht direkt ins Ohr. Und selbst wenn du nicht weißt, was du beten willst, dann seufzt stöhnt und schreit der Heilige Geist für dich zu Gott, dass selbst in deinem Nichtwissen, was du sagen sollst, dass Gott es hört. Die Leitung steht. Okay, wir haben gesehen, Gott wartet darauf, dass die Israeliten zu ihm kommen. Er ist da. Und das gilt auch heute, wenn wir beten wollen. Wenn wir auch hier in den Gottesdienst kommen. Wir müssen nicht erst Lieder singen, damit Gott zuhört, sondern Gott war schon hier. Er ist schon da. Und wir müssen ihn auch nicht mit irgendwas beeindrucken, sondern er ist der Retter dieser Welt. Er hat schon alles getan. Er hat uns befreit. Wir müssen ihn nicht mit irgendwas beeindrucken. Er ist schon da. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das alle so richtig glauben. Weil ich fürchte, es gibt so zwei Erfahrungen in unserem Leben, die uns daran hindern, das zu glauben. Die erste Erfahrung hast du vielleicht als Kind gemacht. Du hattest vielleicht eine Mutter oder einen Vater, die dich einfach nicht beachtet haben. Und du hast dich angestrengt. Du hast so viel Energie reingesteckt, besonders perfekt zu sein. Dich so reingegeben, um Aufmerksamkeit gebettelt, nur damit du einmal in deinem Leben hörst, mein Kind, ich habe dich lieb. Die zweite Erfahrung, die machen wir vielleicht, wenn wir so richtig dreckige Sachen machen. Wenn wir Sachen machen, wo wir wissen, das ist falsch. Und wenn dann so ein schmutziges Gefühl an uns haftet. So richtig ekelhaft. Ein Freund von mir, der kämpft seit Jahren gegen Pornografie. Und er hat mir einmal erzählt, eine Zeit lang konnte ich im Gottesdienst nicht mehr beten oder singen, weil eine Stimme in mir sagte, Mensch, du bist so unwürdig, du bist so schmutzig. Du musst erst mal diesen ganzen Mist loswerden, bevor du Gott unter die Augen treten kannst. Aber beides sind Lügen. Ich möchte dich heute einladen, diese inneren Glaubenssätze in dir als Lügen zu entlarven und das zu glauben, was wir hier in der Bibel, hier in diesem Text über Gott erfahren. Nämlich, Gott ist da, die Leitung steht und Gott liebt dich. Du musst dir nicht erst seine Aufmerksamkeit verdienen, besonders irgendwie durch deine Taten beeindrucken. Gott liebt dich jetzt schon. Und du musst auch nicht erstmal ein besserer Mensch sein, bevor du Gott begegnen kannst, sondern du darfst jetzt schon zu Gott kommen. Und er sagt, ich vergebe dir. Lass dich von mir reinwaschen. Lass dich von mir verändern. Hör auf, dich erstmal selbst zu perfektionieren und dann erst zu mir zu kommen. Nein, du darfst zuerst zu mir kommen. Wir dürfen zuerst miteinander reden. Und dann können wir schauen, was passiert. Und ja, vielleicht brauchst du das heute, dass das dir vielleicht auch nochmal jemand zuspricht. Ich möchte dich einladen, geh nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Hier beten Menschen für dich. Sie sprechen dir Segen zu. Und vielleicht kannst du auch einfach hingehen und frei sein, was auch immer du erzählen möchtest. Aber kannst einfach sagen, ich brauche das, dass mir jemand mal zuspricht, Gott ist da. Und ich bin sicher, dass die Menschen, die hier vorne sind, das dann auch gerne für dich machen. Dir einfach mal zusprechen, ich bin da. Ich bin für dich da. Die Leitung steht und wir dürfen jederzeit mit Gott Kontakt aufnehmen. Aber Gott freut sich auch, wenn wir ihm unser Bestes geben. Ich lese weiter. Wählt er ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Er soll es zum Eingang des Zeltes bringen und dort seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann werde ich seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. Vor meinem Heiligtum muss er das Rind schlachten. Die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen das Blut auffangen und ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang zum heiligen Zelt steht. Der Israelit, der das Tier gebracht hat, zieht ihm dann das Fell ab und zerlegt es. Die Priester zünden auf dem Altar ein Feuer an und schichten Holz darüber. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Okay, ihr würdet sicher gerne wissen, was jeder einzelne Ritualschritt bedeutet, was wir heute damit anfangen sollen und wie wir dieses Opfersystem verstehen. Das werde ich heute aber nicht machen. Weil vieles von dem verstehen wir einfach nicht. Es ist einfach zu weit weg. Und Ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass sich bei den zwei Opfern ein paar Sachen wiederholen und ein paar Sachen sind auch gar nicht so wichtig. Wir würden sehr gerne wissen, warum mussten die Hand drauflegen? Und war das irgendwie so, wird da die Schuld auf das Tier übertragen? Was weiß ich, das interessiert mich heute nicht so richtig, weil bei dem Schaf und bei der Ziege wird das gar nicht erwähnt. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Was mir aufgefallen ist an diesem gesamten Text, 4-mal steht hier, dass Gott etwas gefällt, dass Gott eine Freude an etwas hat. Und deswegen schaue ich heute besonders auf den Vers 3. Weil dort steht nämlich, es soll ein männliches, fehlerloses Tier sein, damit mir seine Gabe gefällt. Warum muss dieses Tier fehlerlos sein, damit Gott Freude daran hat? Hier kommt ein Aspekt raus, der uns vielleicht gar nicht so präsent immer ist. Gott, der Schöpfer dieser Welt, der so viel Kreativität hat, der das Volk und uns befreit hat, der Rettergott ist und wunderschön ist, er hat das Beste verdient. Er ist es würdig, dass man ihm das Beste, was man hat, gibt. Und nicht die schäbigen Reste, die wir gerade noch so übrig haben für ihn. Aber das Beste ist gar nicht so sehr ein absoluter Maßstab. Weil, ihr habt es vielleicht gemerkt, man muss nicht unbedingt einen Stier da bringen. Man konnte auch ein Schaf oder eine Ziege. Die waren ein bisschen günstiger. Nicht jeder hatte Geld oder auch genug Besitz, um einen Stier zu haben. Wenn er ein bisschen durchschnittlicher vom Wohlhaben her war, dann hat er ein Schaf und Ziege dargebracht. Und wenn er wirklich gar keinen Besitz hatte, fast nichts, dann konnte er sich für ein paar Münzen eine Taube kaufen und die Gott darbringen. Und darüber hat Gott sich auch gefreut. Das ist auch ein Opfer, das ihm gefällt. Es geht also nicht um das Beste, was wir überhaupt bringen könnten, sondern jeder darf Gott etwas abgeben. Jeder darf mit Gott reden. Die Frage ist also, was ist so die Haltung dahinter? Ist das, was ich gebe, so die letzten Reste, was ich so übrig habe? Oder ist es etwas, womit ich ihm eine Freude machen möchte? Weil ich ihm liebe und weil ich ihm alles verdanke. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Letztes Weihnachten war wirklich grauenvoll. Nicht so sehr für mich. Ich habe nämlich eine wundervolle Frau. Und diese wundervolle Frau hat mir den Lego-rasenden Falken zu Weihnachten geschenkt. Ich habe mich gefreut wie ein Keks. Leute, habe ich mich gefreut. Das Ding war nicht neu, das war von Kleinanzeigen. Aber das ist mir egal, das ist ein Lego-Set, das war vollständig. Ich habe mich richtig daran gefreut, das aufzubauen. Wahnsinn, was für eine Liebe ich da bekommen habe. Ja, was hat meine Frau geschenkt gekriegt? Oh, einen Gutschein für ein Bekleidungsgeschäft im Wert von 15 Euro. Leute, das waren echt furchtbare Wochen danach. Weil das war auch richtig stressig. Weil in diesem Bekleidungsgeschäft gab es nichts, was ihr gefallen hat. Oder das, was ihr gefallen hat, gab es in XXXS oder in XXXXL. Wenn meine Frau kennt, weiß, dass sie weder noch ist. So, dann bestellt sie also ein Teil, was ihr so semi-gut gefällt. Probiert's an, es gefällt ihr nicht. Aber sie musste noch Geld drauflegen, weil der Gutschein viel zu billig war. Und dann wollte sie es zurückschicken, konnte es aber nicht, weil sie dummerweise den Gutschein weggeschmissen hatte und die Nummer nicht mehr wusste. So, das heißt, sie hat einfach nur auf einem Haufen Geld da irgendwie verbrannt. Und ja, also sie war nicht so sehr begeistert davon. Sie hat mich trotzdem lieb, aber ich habe mich richtig schäbig gefühlt, ganz ehrlich. Und vielleicht merkt ihr so, wie schön es eigentlich auch ist, wenn wir jemandem auch etwas geben, was auch aus einer guten Herzenshaltung rauskommt. Und nicht, ja, ich habe hier gerade noch so 3 Tage vor Weihnachten was gekauft bei Rewe. Das ist wirklich dumm. Und so ähnlich ist es halt auch bei Gott. Es war für Israeliten wichtig, dass das, was sie dargebracht haben, eine gewisse Qualität hatte. Und ich versuche das mal auf unseren Gottesdienst jetzt hier so zu übertragen. Wir können das auch einmal auf das ganze Leben denken, aber machen wir mal erstmal nur den Gottesdienst. Und wir könnten direkt hier über Geld reden, die Kollekte, das wäre völlig legitim. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt raus, weil Gott hat uns nämlich Talente und Fähigkeiten gegeben. Was kannst du gut? Ein ganz kleines Beispiel. Carina macht heute Musik mit einem Team, mit Hannah, Joy und Hans-Martin. Vielen Dank für euren Dienst. Müssen die vier professionelle Musiker sein, damit sie hier Gottesdienst feiern dürfen? Nein. Müssen sie nicht. Sie haben sich vorher für eine Probe getroffen. Die haben schon vor anderthalb Wochen angefangen, sich die Lieder rauszusuchen, sich überlegt, was können wir hier machen. Die haben sich Mühe gegeben. Und zwar nicht, weil das hier perfekt sein soll. Und nicht, weil sie Gott damit beeindrucken wollen, sondern einfach, hey, das ist ein Gott, den sie lieben, dem sie so viel verdanken, dass sie sagen, hey, ich möchte dir auch das, was ich kann, zur Verfügung stellen, um dir und dieser Gemeinde damit zu dienen. Und das ist das dahinter. Es geht nicht um Professionalität und um Perfektion, in keinem Bereich in diesem Gottesdienst. Es geht darum, was ist das Herz dahinter? Mit was für einer Haltung möchte ich diesem Gott begegnen? Nicht um ihn zu beeindrucken, sondern weil ich ihn liebe, weil er mir wichtig ist. Was sind deine Begabungen? Was sind deine Talente? Vielleicht nicht das, was du professionell gut kannst, sondern etwas, was dir irgendwie auch, was du leidenschaftlich gerne machst. Ich will dich einladen, dir darüber Gedanken zu machen. Wie kannst du das einsetzen, um Gott damit zu dienen? Weil wir Gott lieben, dienen wir ihm mit einer wertschätzenden Haltung. Und Gott freut sich, wenn wir ihm unser ganzes Leben geben. Ich lese ein paar letzte Verse. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Opfernde vorher mit Wasser abwaschen. Und der Priester verbrennt das ganze Tier auf dem Altar. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich, den Herrn. Das Brandopfer war im Vergleich zu den anderen Opfern das Kostbarste, was sie hätten darbringen können. Weil bei allen Opfern bleibt noch etwas übrig von dem Fleisch, das entweder der Priester was davon abbekommen hat, um davon leben zu können, oder dass der Opfernde selber davon was essen konnte oder es in Gemeinschaft mit anderen essen konnte. Aber beim Brandopfer ist das komplette Tier verbrannt worden. Das war teuer. Und es zeigt besonders, wie wichtig dem oder der Opfernden Gott war. So viel bedeutest du mir, dass du hier wirklich alles haben kannst und ich nichts für mich in Anspruch nehme. Okay, aber wir bringen keine Opfer da. Was machen wir damit, dass sich Gott auch darüber freut, wenn auch mal irgendwie etwas Ganzes hingegeben wird? Ich bin da sehr froh, dass wir auch das Neue Testament haben, weil Paulus deutet da so etwas an. Paulus war einer der bedeutendsten Jünger von Jesus, der Nachfolger von Jesus. Und er hat einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Und er denkt da darüber nach. Lasst mich das mal vorlesen. In Römer 12, Vers 1 steht, ihr könnt es auch, Moment, mitlesen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich finde es super genial, was Paulus hier auch für eine Voraussetzung hat, warum er hat diese Aufforderung, stellt euer ganzes Leben zur Verfügung. Aber warum? Gott beeindrucken? Nein, weil wir Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren haben. Es ist schon wieder genau das. Gott hat schon ganz viel für uns getan. Wir dürfen ihn jetzt aus Liebe und Dankbarkeit unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und er benutzt diese Opfermetaphorik, das ganze Leben. Und das ist ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Es ist genau das Gleiche wie beim Brandopfer. Aber vielleicht sitzt du hier und du kriegst jetzt ein bisschen Angst, weil so absolute Aussagen, das klingt schon ganz schnell nach Überforderung, nach völliger Verausgabung. Und das kann ich auch verstehen. Aber mir geht es heute gar nicht darum, dass wir uns selber verausgaben. Und ich glaube auch, dass das auch Paulus nicht so sehr im Sinn hat, als er das schreibt. Sondern könnte es sein, dass wir Angst haben, weil wir missverstehen, wie Glaube, unsere Beziehung zu Gott und unser Leben miteinander in Beziehung stehen. Wie gehören Glauben und Leben dazu? Ich fürchte, wir sind manchmal zwei Irrtümern unterlegen. Und der erste Irrtum ist der Mythos, dass Glaube Privatsache ist. Das stimmt nicht, weil das, was du glaubst, was du über Gott denkst, über dich und was Gott für dich getan hat, das hat nicht nur darüber Auswirkungen, wie du deine Bibel liest und betest, sondern das hat Auswirkungen auf alles, was du tust. Auch das, was öffentlich sichtbar ist. Und auch umgekehrt. Das, was du Tag und Nacht in der Woche machst, das hat Auswirkungen auf das, was du glaubst. Glaube ist keine Privatsache. Und der zweite Irrtum ist der Mythos von der Work-Life-Balance. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht, dass es diesen Bereich gibt, der ist Arbeit, und dann gibt es diesen Bereich, das ist Leben. So, und das müssen wir irgendwie so ins Gleichgewicht kriegen, dass wir auch genug Leben noch haben und nicht nur Arbeit. Also, ich verstehe das so, dass es ein Leben gibt. Und zu diesem Leben gehört auch die Arbeit. Und zu diesem Leben gehört auch Schlaf. Und zu diesem Leben gehören auch Beziehungen, Freizeit und was du sonst so unter der Woche machen kannst. Weil ich schraub nochmal zurück, damit wir das jetzt checken, warum ich diese Sachen jetzt gesagt habe. Wir haben Angst vor Überforderung, weil wenn wir denken, dass wir Gott alles geben müssten, könnte es sein, dass wir denken, wenn wir unser ganzes Geld Gott geben sollten, ja, aber ich habe nur so viel am Ende übrig vom Monat, da kann ich nicht alles geben. Oder wir denken, ich bin ja ehrenamtlich schon sowieso krass in der FEG Bochum engagiert und dann noch in der Politik oder im Verein und was weiß ich, ich habe keine Zeit mehr, um sie Gott zu geben. So, spulen wir nochmal vor. Irrtum, Glaube ist keine Privatsache. Mein Glaube umfasst mein ganzes Leben. Das soll uns entspannen. Das halt auch, wenn ich schlafe, Glaubensleben ist. Dass es keine Work-Life-Balance gibt, sondern dass es auch Arbeit innerhalb, dass das Teil meines Lebens ist. Wenn ich Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stellen darf, dann darf ich ihm auch meine Arbeit zur Verfügung stellen. Und meinen Schlaf. Ich muss nicht auf Schlaf verzichten, um mehr für die FEG Bochum tun zu können. Ich muss nicht auf Schlaf verzichten, damit ich mehr Zeit zum Bibellesen habe. Deswegen möchte ich dich heute einladen, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Du darfst für Gott schlafen. Verrückt, oder? Bitte schlafe. Bitte, bitte. Weil, wenn du schläfst, drückst du damit aus, die Welt dreht sich weiter. Und Gott wird weiterarbeiten. Gott kümmert sich. Du musst nicht, was weiß ich, wie viele Sachen noch machen und immer Scheibchen für Scheibchen von deinem Schlaf und dich selber damit völlig überfordern und kaputt machen. Nein, Schlafen ist ein Ausdruck davon, wie sehr du Gott vertraust. Und ich glaube, da freut sich Gott richtig drüber, wenn wir ihm das ausdrücken. Du darfst für Gott arbeiten. Bitte häng deinen Job nicht an den Nagel. Du darfst gerne Theologie studieren, das ist auch okay. Du darfst auch andere Sachen machen. Aber du kannst auch für Gott arbeiten, am Fließband, im Büro und im Einzelhandel. Das geht. Vielleicht drücken wir mit unserer Arbeit aus, dass wir Gott vertrauen, indem wir auch mal fragen, Gott, was denkst du eigentlich über Arbeit? Was denkt sich Gott darüber, wie wir an Geld rankommen? Was sind faire Wege, wie wir an Geld rankommen? Oder was denkt sich Gott eigentlich dazu darüber, wie wir mit anderen Menschen umgehen? Mit Kundinnen, mit Kollegen, mit Vorgesetzten? Was denkt sich Gott darüber? Und so kann auch deine Arbeit, indem du merkst, okay, Fairness, Respekt, Integrität, das sind schon so wichtige Sachen und die sind Gott wichtig. Und daran hat Gott eine Freude. Und so kannst du auch deine Arbeit Gott zur Verfügung stellen. Das ist etwas, worüber er sich freut. Weil der wahre Gottesdienst das ganze Leben umfasst, stellen wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung. Okay, ich bündel das Ganze nochmal. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, alles das, was wir tun, dass das irgendetwas ist, damit wir Gott dadurch beeindrucken, sondern aus einer Dankbarkeit für das, was er alles schon für uns getan hat, aus einer Liebe und einer Bewunderung, weil unser Gott so wunderschön ist, ist er es einfach nur wert. Das ist die Voraussetzung für unseren Gottesdienst, für unsere Art zu leben und zu dienen. Wir dürfen mit Gott reden. Gott ist da. Die Leitung steht. Wir dürfen jederzeit mit ihm Kontakt aufnehmen. Wir dürfen ihm unser Bestes geben. Weil wir ihn lieben, dienen wir ihm mit einer wertschätzenden Haltung. Und wir dürfen ihm unser ganzes Leben geben. Weil der wahre Gottesdienst unser ganzes Leben beinhaltet. Lasst uns Gott verherrlichen und Freude an ihm haben. Weil das höchste Ziel des Menschen ist. Amen.